24 Gaza people. And now in season 15. Presented by Trae Piggy. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken Generali KG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 15 ist Sabine Pichler-Kuss, eine Österreicherin mit Stationen bei unter anderem PwC, EY und SIMO, die sich jetzt dem Zukunftsthema Business Health Coaching verschrieben hat. Liebe Sabine, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Danke, lieber Christian. Ich freue mich über deine Einladung.
Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns erst vor 14 Tagen connected. Du bist mir jetzt zugeschaltet per Telefon. Wo bist du gerade? In Deutschland irgendwo, glaube ich, oder?
Genau. Ich lebe mittlerweile in Berlin, im schönen Stadtteil Charlottenburg. Und da sitze ich gerade hier in meiner Altbauwohnung mit Blick auf den blauen Himmel und schöne bunte Bäume und genießt den Herbst. Ich glaube, das ist ja bei euch ähnlich gerade.
Ja, ich sitze in meiner Altbauwohnung und blicke nicht in den blauen Himmel, in den vernebelten Himmel, aber es ist entspannt, es ist Samstagvormittag, das können wir gerne sagen. Die Folge wird dann an einem Freitag wenige Tage später gesendet. Sabine, Kopfkino haben wir alles erzeugt, wir wissen, wo wir sitzen, wir haben beide eine entspannte Freude auf diesem Podcast. Bei mir ist diese sehr groß, Karrierewerdegang bei dir. Du hast einen Beitrag mal geschrieben, 7 persönliche Fakten über mich, und damit möchte ich auch beginnen, weil der erste Input ist Salzburger Mädel. Ja, erzähl mir doch einmal. Ja. Bad Hofgastein klingt ja nach Skifahrerin irgendwie.
So ist es, ne? Mittendrin im Skigebiet. Ja, das ist so. Ich bin aufgewachsen und geboren im Salzburger Land und bin dort zur Schule gegangen. Und bis ich 18 war, habe ich auch dort gelebt. Und wie du schon richtig vermutest, da ist Skifahren, das lernt man natürlich schon im Kindergarten. Ne? Und das hat mich geprägt und ich bin auch heute noch leidenschaftliche Skifahrerin und fahre regelmäßig. Ich tue mir jetzt ja mit meiner Selbstständigkeit ein bisschen leichter, da meine Zeit anzuteilen. Deswegen, also da bin ich mehrere Wochen im Jahr auch wieder im Winter in den Bergen, weil das vermisse ich schon so sehr, dass ich im Stadtleben so sehr ich das liebe. Aber gerade die Winter in den Bergen, die sind halt ein bisschen herrlich. Also das ist schon etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist.
Muss ich da gleich nachfragen. Zieht es dich dann auch öfter auf deine Hausberge im schönen Gasteinerland?
Ja, genau. Ich komme ja gerade. Ich bin gerade gestern wieder nach Berlin zurückgefahren mit dem Auto, war jetzt 2 Wochen im Gasteinertal, war auch da wandern. Also das ist ja auch wunderschön da natürlich im Herbst und so. Aber ich finde der Winter, ne, der Schnee, das ist nochmal so was ganz Besonderes.
Und hast du als jugendliche Skifahrerin kurz einmal überlegt, das einmal stärker zu betreiben, so in einen Kader zu kommen oder so?
Überhaupt nicht. Also ich fahre zwar sehr gerne, aber ich bin überhaupt da jetzt nicht auf dem Niveau, wo da Schulkollegen von mir waren. Dafür gibt es ja natürlich die entsprechenden Schulen immer mit auch einer Skispezialisierung, wo dann die wirklich Guten hingegangen sind. Also so gut fahre ich nicht, aber ich fahre sehr, sehr gerne.
Und damit habe ich mir eigentlich die Überleitung gebastelt für das, worüber wir jetzt sprechen werden, nämlich vor allem natürlich über deinen Weg in der Wirtschaft. Und jetzt interessiert mich mal der Weg in die Wirtschaft. Wird das damals bei dir begonnen?
Also ich bin ja ohne großen Plan einfach vom Land mal in die Stadt nach Wien gezogen, weil ich gedacht habe, also ich habe immer so von hinter Karriere geträumt. Ich wollte immer wirklich Karrierefrau werden. Das war so irgendwie meine Idee. Und habe in Wien auf der Fachhochschule für die Wirtschaftskammer Immobilienwirtschaft studiert.
Okay.
Und habe da nebenbei, das Berufsbegleitung studiert, in einer Hausverwaltung gearbeitet. Und das war eigentlich ein Zufall, dass ich so da reingerutscht bin ein bisschen. Und hatte dann wirklich sehr nette Kollegen oder auch Mentoren in diesem Bereich, die mich da sehr gefördert haben und die mich weitergebracht haben. Und durch ein Praktikum bei PwC, ich glaube, das war immer eine ganz gute Ausgangsposition, wenn man so einen großen Namen im Lebenslauf hat. Das kann ich jungen Leuten da sehr empfehlen.
Ich habe ihn gleich in die Anmoderation geschrieben, natürlich.
Ja. Ja. Genau, das ist immer ganz, ganz gut. Das ist gut für weitere Bewerbungen, wenn ich im Lebenslauf mal da irgendwie die Praktika oder auch mal eine Zeit lang da zu arbeiten bei den großen Namen. Das habe ich gemacht, sehr bewusst als Kalkül, weil ich dachte, das hilft mir einfach wahrscheinlich später mal weiter. Und so war es auch. Ich habe auf der Fachhochschule einen Lektor gehabt, der auch natürlich in der Privatwirtschaft gearbeitet hat. Das ist ja auf den Fachhochschulen da sehr häufig so. Und der hatte mich, offenbar bin ich ihm aufgefallen, danach angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, da in seinem Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und so kam ich zu meinem ersten tollen Job sozusagen in der Berliner Immobilienwirtschaft.
Okay. Und
das war, ja.
Man findet bei dir dann auch den Punkt Global Citizen, bisher wohnhaft in Salzburg, Wien, Calgary, Wahnsinn, ja, Frankfurt, London, Berlin und auf der Suche in Palma de Mallorca. Ja. Und auf der Suche in Palma de Mallorca. Was kann ich mir da drunter vorstellen? Zieht sich das irgendwie dann auch in die spätere Gesprächsstränge rein über die Arbeit, die du jetzt tust, Financial Health? Kann das eine Location dafür werden?
Das kann eine Location werden, aber mehr aus privaten Gründen. Okay. Also dieses Business Health Coach Thema, das ist mir, liegt mir sehr am Herzen, da ich ja meine ganze berufliche Ausrichtung sehr stark vor 3 Jahren verändert habe. Das war aufgrund von Gesundheitsthemen, weil mich mein Job, der sehr verantwortungsvoll war, der toll war, aber der wahnsinnig stressig war, wirklich, also der hat mir auf die Gesundheit geschlagen und ich musste dann etwas verändern. Und jetzt in meiner Selbstständigkeit lebe ich das eben viel mehr, habe ich ja eben schon kurz berichtet. Ich bin sehr viel in den Bergen, in meiner Heimat, im Westbeinertal. Ich nehme mir viel mehr Auszeiten. Und ein Ort, so ein richtiger Wohlfühlort, den wir da entdeckt haben, mein Mann und ich, das ist eben in Palma de Mallorca. Und da wir gerade eine Immobilie auch verkauft haben in Berlin und da ein bisschen Cash auch wieder investiert werden muss, und haben wir uns überlegt, das vielleicht auch einen Teil dafür aufzuwenden, auf Mallorca zu kaufen, und sind dort auf der Suche, haben schon 25 Immobilien besichtigt, was total Spaß macht, ne? Mhm. Auch so einen neuen Markt dann zu erforschen, und ich hoffe, dass wir da auch fündig werden und dann ich da auch einen Teil einfach meiner Zeit regelmäßig auch verbringen kann. Ich arbeite sehr viel online mittlerweile und das kann ich natürlich vom Gasteinertal oder von Berlin auch in Wien immer wieder mal oder eben dann von Palma aus machen.
Das merkt man natürlich auch, diese Immobiliensache, die dich nicht mehr losgelassen hat, und da möchte ich natürlich für die Wiener Equity Bubble noch einen Punkt in deiner Karriere rausnehmen, und zwar S-Immo Berlin. Du warst ja quasi Teil der Equity-Story, weil ich kann mich noch genau erinnern, Ernst Witowski, Friedrich Wachernick, damals in Berlin, als den Markt eingestiegen sind, den sie als größten Zukunftsmarkt sehen. Und du warst da dann irgendwie beteiligt, das Geld aus einer Kapitalerhöhung auch klug zu investieren, wenn ich es richtig sehe, oder?
Genau so war das. Ich war nicht ganz bei den Anfängen natürlich dabei, da war ich noch ein bisschen zu jung dafür. Die sind ja schon da 2005, 2006, glaube ich, so nach Berlin gekommen. Aber als es dann wieder so einen Aufschwung gab, und zwar das war dann 2014, 2015, da habe ich zu arbeiten begonnen hier bei der S-Immo Berlin. Robert Neumüller war ja der Geschäftsführer, aber natürlich die Vorstände Friedrich und Ernst, die du ja auch schon in deinem Podcast hattest. Die
haben Liebe Grüße an beide, wir werden sie verlinken, ja genau. Ja.
Ja, unbedingt. Und da haben wir eben eine Kapitalerhöhung gehabt. Ich meine, es waren 150 Millionen damals. Und die haben wir versucht, in relativ kurzer Zeit in Berlin und aber auch in der neuen Bundesländern war damals auch die Strategie. Eben, wir haben sehr viel in Leipzig gemacht oder auch in Magdeburg oder Rostock oder eben in anderen Städten in den neuen Bundesländern. Das war damals auch die Wachstumsstory. Ne? Da gab es ja auch noch großen Aufholbedarf. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit damals. Also diese 2 Jahre waren sehr intensiv. Ich war ständig on the road. Ich war immer irgendwo unterwegs, Immobilien besichtigen, von Notartermin zu Notartermin. Wir haben damals, ich glaube, da war die Story mal in der Pressemitteilung, jede zweite Woche beim Notar, weil wir 25 Beurkundungen in einem Jahr hatten. Das war schon eine sehr intensive Zeit, aber hat total Spaß gemacht.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Es war eine sehr angenehme Zeit auch für Aktionäre und Aktionärinnen, weil dieses Unternehmen in der Long Run immer perfekt funktioniert hat und für mich eines der unaufgeregtesten Unternehmen, immer die Storyline, immer optimistisch, und großen Respekt auch dafür. War eine wunderbare Gelegenheit, das im Podcast mit dir auch noch reinzubringen, weil aktuell gibt es ja einen Squeeze-Out, da können wir beide nichts dafür, aber die Credits für die Vergangenheit, die können wir auf jeden Fall geben, und das war eine super Gelegenheit. Gut, Sabine, ich komme jetzt eh schon auf den Sprung. Du hast das in Sätzen schon wieder gesagt, so quasi Megadeals, Vielfliegerin, Verhandlerin, Mietautos, Top-Restaurants. Irgendwann hat's gereicht, oder? Ich kenne das von mir, ich war nie in dieser Liga, aber alles, was zu viel ist an Verpflichtungen, tut mir schon seelisch weh, Tage vorher. Und insofern sitze ich gerne in meinem Podcast-Studio und mache das, was ich jetzt mache. Wie bei dir, du hast das erwähnt, war es dann ein Punkt irgendwann erreicht, dass du was anderes machen wolltest, und darüber möchte ich jetzt sprechen mit dir, was du dir da ausgesucht hast. Business Health Coaching, ich kannte das so noch nicht. Hol uns da mal rein, bitte, die Hörerinnen und mich.
Sehr gerne. Also ich habe ja grundsätzlich die Idee gehabt, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich eben anderen Menschen helfen wollte mit ihren Erfolgsstories, mit ihren beruflichen Weiterentwicklung, aber auch mit ihren Finanzen. Das ist ja ein Herzensthema natürlich auch von mir. Und da bin ich eben selber dann draufgekommen auf diesen neuen Zweig, dieses Business Health Coaching. Das ist ein Ausbildungsinstitut in Berlin, das ist in HESA, das eben Coaches nicht nur für diese berufliche Weiterentwicklung, also auf rein auf Job bezogen, sondern eben auch auf diese Selbstfürsorge, auf Mental Health ausrichtet, sodass man auch sich selber in den Mittelpunkt steht, auf seine Gesundheit achtet, auf seine körperliche und natürlich mentale Gesundheit in all dem, ne, in dem ewigen schneller weiter vorankommen und den ganzen Herausforderungen, die das Arbeitsleben ja heute mit so sich bringt, ist es eben auch wichtig, da diesen Teil in den Fokus zu stellen. Und in diesem Business Health Coaching geht es eben viel darum, zwar um diese berufliche Weiterentwicklung, auch um finanzielle Weiterentwicklung, aber ganz besonders das eigene Ich in den Vordergrund zu stellen, so dass es mir gut geht. Ne? Das ist eben so das Wesentliche davon. Und da gibt es ja auch viele Techniken, die man anwenden kann, dass man ausgeglichener ist, dass man, ja, also jeder hat ja da so seine eigenen Tools, die einem da helfen, und man muss auch vielleicht mal herausfinden, was einem gut tut, aber da auch immer wieder Bezug drauf zu nehmen, das verstärkt in sein Leben zu integrieren, da helfe ich eben dabei, ganzheitlich da glücklich zu sein.
Mir gefällt auch die Herleitung von Inhesa sehr gut, weil Health and Self-Care, also da kommt das SE.
Ja.
Das finde ich einfach eine wunderbare Sache, und diese Kombination ist, glaube ich, eine viel zu selten angesprochene. Ich gehe jetzt auf deine Homepage, die heißt sabinebichlerkuss.com, in einem Durch wird natürlich in den Shownotes verlinkt sein. Da findet man viele Dinge, und da steht auch dein Leben, deine Freiheit, deine Finanzen. Also du verbindest diese Dinge sehr, sehr stark. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, finanzielle Freiheit, dieses Selbstentscheidertum, dieses selbstbestimmte Leben führen zu können, das geschafft zu haben?
Ich finde das total wichtig. Ne? Also es ist ja so, dass Finanzen ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil von einem erfüllten Leben sind, meiner Meinung nach. Ich möchte nicht sagen, dass nur Geld wichtig ist, aber ohne Geld ist man halt auch irgendwie nichts, weil um einfach Bedürfnisse erfüllen zu können, Grundbedürfnisse schon, ist Geld notwendig. Ich kann nicht wohnen und essen, wenn ich kein Geld habe. Basic. Wenn man da Maslow'sche Bedürfnispyramide denkt, ne, und je weiter es raufgeht in Richtung dann Selbsterfüllung etc. Viele dieser Dinge sind eben auch nur möglich, wenn man finanziell ein bisschen freier ist. Das heißt ja nicht, dass man nie mehr arbeiten muss, das meine ich überhaupt nicht, aber eben, dass man sich so gut aufstellt, dass man eben mit dem, was man hat, gut zurechtkommt, dass man einen guten Überblick hat, dass man einen Plan hat für die Zukunft, dass man aber auch das Leben so ein bisschen genießen kann, ne, und sich selber verwirklichen kann und irgendwie auch da gesund bleiben kann. Für mich spielt das alles zusammen, weil es kommen ja oft Personen auch zu mir, die so vor dieser Herausforderung stehen. Ich habe manchmal Erbinnen, die auf einmal viel Geld haben, oder junge Frauen, die plötzlich viel Geld verdienen und dann sagen, was mache ich denn jetzt damit? Und da gibt es ja nicht so eine Antwort, die ich sage, ja, investiere in das oder mach das. Das passt ja nicht, ne? Weil ich muss mir zuerst das Leben anschauen, wo stehen die und wo wollen die hin? Und dann kann man meiner Meinung nach den Finanzplan dann den passenden entwickeln, wenn man irgendwie weiß, wie die Ziele sind, die Prioritäten desjenigen oder derjenigen. Und deswegen finde ich, man muss das immer ganzheitlich sehen.
Also mit mehr, nehme ich an, privaten Fragen, als man sonst in der klassischen Private Banking Gesprächssituation sich vorstellen würde, weil sonst würde dieses Health sehr weniger reinkommen, nehme ich an, oder?
So ist es. Ja, so ist es. Ne? Dieses Health, es ist ja, geht jetzt nicht natürlich immer nur, dass ich jetzt fieberfrei gesund bin, nicht verkühlt bin, das ist mir ganz wichtig, sondern bei den Health geht es ja tatsächlich um mehr diese Selbstfürsorge und dieses Self-Care und diesen Mental Health vor allem, und dass ich da eben auch frei im Kopf bin. Das ist ja der Part. Aber was ja dann mit sich kommt, wenn man auf sich achtet, ist man tendenziell ja auch dann so gesünder. Ne? Das ist
Dein Angebot richtet sich aber auch B2B klassisch an Unternehmen, sehe ich auf der Homepage. Auch da ein kleiner Call to Action für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Viele sind da in Positionen bei Unternehmen, für die das interessant sein kann. Was bietet die Sabine den Unternehmen an?
Also klassischerweise auch Vorträge zu diesem Thema. Das mache ich häufig. Und dann aber auch, wenn gewollt, Workshops. Ne? Dass man da auch, das ist ja auch Mitarbeitergesundheit, kann man ja auch herleiten, wenn es denen finanziell, wenn die finanziell gesund aufgestellt sind, dann geht es denen auch insgesamt besser. Deswegen, das kann auch als tatsächlich auch als Benefit gesehen werden. Ich habe das auch bei Unternehmen, die das den Mitarbeitern als Coaching anbieten in dem Paket, das ist ja häufig dabei so, weil wenn man eben sagt, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter und denen geht's gut und die sind bekommen auch noch ein Coaching obendrauf, wie sie da vielleicht besser umgehen, glücklicher, zufriedener sind, dann ist der Mitarbeiter ja hoffentlich auch zufrieden und glücklich und bleibt länger in meinem Unternehmen.
Mhm. Du hast auf der Homepage auch einen Blog, der spannende Inhalte liefert. Da habe ich es bei mir auch immer wieder bemerkt. Wie wählst du die Themen aus? Weil dein Zugang in dem Business, das du betreibst, ist ja sehr individuell, sehr persönlich auf die einzelnen Personen eingehen. Und ein Newsletter ist ja eigentlich für alle. Was ist da die Strategie dahinter? So ein breiter Abriss deiner Tätigkeiten? Oder ich finde spannende Themen, Finanzcheckliste für den Herbst, Financial Wellness Tipps und so. Wie überwindest du deine Angst vor Sichtbarkeit? Also ganz, ganz spannende Sachen. Was ist da die Strategie dahinter mit dem Blog, mit dem Newsletter?
Also dieser Blog, der ist weniger strategisch ausgerichtet, sondern ist mehr so mein authentisches Ich. Tatsächlich spielen da diese Themen, die mich in meinem Alltag begleiten, die mir begegnen, die ich von Coachings und Klienten mitnehme. Das sind die Themen, die da immer wieder kommen und die verarbeite ich dann da. Oder auch Themen, die mich persönlich interessieren. Es ist einfach so ein Ausdruck meiner selbst, mein authentisches Ich, weil ich meine, wenn man das so liest, bekommt man schon so einen Eindruck, wer ich bin und wie ich bin. Und dieses Thema, wie du sagst, ist ja sehr, sehr persönlich, weil ich verbinde eben die Finanzen mit dem persönlichen Lebensbereich. Das ist ja auch etwas, das erzählt man ja nicht jedem. Das ist ja was anderes, wenn ich hingehe und sage, ich habe hier 50.000 Euro, was mache ich jetzt damit? Und jemand sagt, na, leg das da in diese Aktie oder in diesen Fonds. Ich gehe ja eben mehr in die Tiefe und da meine ich, ist es auch wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und deshalb gebe ich auch, da erzähle viel von mir oder gebe viel von mir preis, damit man auch sieht, dass man mehr Vertrauen zu mir hat oder mich auch besser kennenlernt. Das ist eigentlich, wenn du eine Strategie dahinter vermuten möchtest, dann ist das die, dass ich eben mehr von mir zeigen möchte.
Und es gibt auch unglaublich viele Touchpoints, glaube ich, wie man so ein Gespräch dann in eine Richtung führen kann, wenn die Leute deinen Blog, deinen Newsletter, den man übrigens kostenfrei auf der Homepage beziehen kann, im Vorfeld gelesen haben. Und ich finde es großartig. Ich habe mir genau diese Antwort erwartet, aber ich wollte es natürlich von dir hören. Mhm. Dann habe ich irgendwo noch gefunden den Punkt Digital Lover. Auch da ein paar Worte dazu, ja. Bitte.
Ja, gerne. Ich arbeite ja nicht nur eben alles mittlerweile online. Ich habe zwar in Berlin auch Klienten, Klientinnen, die vorbeikommen. Klappt natürlich auch. Ich habe hier ein wunderschönes Arbeitsstudio hier in Berliner, also am Sabineplatz in Charlottenburg. Jeder herzlich eingeladen, der vielleicht auch von den Österreichern mal nach Berlin kommt. Freue ich mich sehr über Besuch. Aber das meiste passiert eben online. Und da habe ich eben nicht nur klar, dass ich das über Zoom mache, in Videomeetings, aber ich habe auch die ein oder andere App, die ich immer wieder ausprobiere, die mit so Sachen eben hilft, weil manchmal, weißt du, gerade bei Finanzthemen ist es ja so, klar kann man dann erarbeiten, jetzt wäre es vernünftig, wenn man jetzt ein Depot eröffnet und dann in dieses oder jenes investiert, was wir da gemeinsam eben ausgewählt haben. Aber manchmal braucht es dann irgendwie noch ein bisschen mehr, weil also das Wissen wäre da, die Strategie wäre da, aber die Menschen kommen nicht ins Tun. Und da hilft ja das Coaching dabei. Ne? Das Coaching richtet sich ja dann eben auf Verhaltensweisen, auf Lösungssuche. Das geht weg jetzt von der reinen Beratung, sondern eben in die Selbsthilfe oder die Hilfe zur Selbsthilfe. Und da gibt es eben Apps, die damit so Übungen und Tools und so weiter, das verwende ich auch alles und das wird von manchen Klienten sehr gerne angenommen, die einfach immer wieder so ein bisschen einen Anstoß gibt, dann dran zu bleiben und Sachen zu erledigen. Ne? Und das hilft eben da auch digital, dass man erstens mal ein bisschen alles dokumentiert hat, dass man das immer wieder anschauen kann und dass man eben mit Fragen etc. wieder in so eine Richtung da gebracht wird. Und da habe ich eben ein paar Apps und ich liebe das. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht jeder Klient, jede Klientin da dabei. Dann mache ich das auch nicht, wenn die sagen, nee, das ist mir irgendwie da, das will ich gar nicht so gern, dann mache ich das nicht. Aber ich liebe es eigentlich, bin Fan von solchen Möglichkeiten, die es da heute gibt und es nehmen auch viele schon an und sind da dabei.
Wunderbar. Es ist, glaube ich, für die eigene, ich sage immer das Wort Figurenzeichnung, gar nicht so schlecht, wenn man auf solchen Trends immer drauf bleibt und herumspielt irgendwie, weil ich mache das auch gerne. Von mir wird jetzt gerade ein Avatar gemacht mit einer KI-Stimme von mir und wir nähern uns gerade an, wie gut wir uns leiden können, wir zwei. Ich finde das spooky auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man aber auch mit gleichaltrigen Wegbegleitern dann natürlich ganz anders connecten, wenn man sagt, wie hast du das gemacht und so weiter und so fort. Also herrliche Gesprächseröffnungen sind da möglich. Ich habe jetzt in unserem Gespräch ein paar Mal rausgehört, du hast von Erbinnen gesprochen, von jungen Frauen. Richtet sich dein Angebot spezialisierter auf Frauen irgendwie oder habe ich das jetzt nur wahrgenommen im persönlichen Zuhören?
Nein, das ist tatsächlich so. Das ist mir ein großes, großes Anliegen, Frauen zu helfen. Ich habe einfach den Eindruck, dass Männer da schon viel besser unterwegs sind. Es gibt ja auch Statistiken und Zahlen dazu, die das belegen. Männer tun sich irgendwie leichter, haben da einen anderen Zugang, haben das vielleicht schon eher mit ihrem Vater da besprochen, tun sich leichter, da irgendwie in Bank Menschen da anzusprechen und so weiter. Und bei Frauen ist da oft ganz eine große Hürde. Da ist die Angst, zu wenig zu wissen, die Angst, Geld zu verlieren. Und ich glaube, da bedarf es einfach noch viel, viel, viel mehr Arbeit in dem Bereich. Du hast ja auch schon mal, glaube ich, Podcast, Larissa Kravitz zu Gast gehabt. Genau. Die hat da auch sehr viel tolle Arbeit leistet und auch Frauen da fördert. Und das ist mir genauso ein wichtiges Anliegen, weil ich das einfach auch bemerkt habe, wie schwierig das für viele Frauen ist, da in diesem Thema irgendwie anzukommen. Und ich auch teilweise schockiert war, wenn mir Frauen, mit denen ich ja gearbeitet habe in der Finanz- und Immobilienbranche, sagen, ja, also ich lege jetzt zwar hier für was auch immer, für welche institutionellen Kunden hier Millionen an Geld an, aber für mich selbst, nein, also da, ja, das ist mir da irgendwie zu gefährlich und dazu unsicher und da traue ich mich nicht und weiß ich nicht genug. Dann habe ich mir gedacht, das kann ja gar nicht sein. So bin ich ja irgendwie auch auf diesen Weg dann gekommen, da zu helfen, anderen, vor allem eben Frauen, aber nicht nur. Ich habe auch durchaus Männer immer wieder als Klienten und Klientinnen, die eben auch diesen mehr ganzheitlichen Ansatz schätzen. Und aber es ist mir, das ist ein Herzensthema von mir. Und ich mache da auch viel. Ich bin auch da im amtlichen Verein in Berlin, der Frauenberuf, tätig gewesen, habe da unterstützt, Vorträge gehalten, um einfach da das Thema mehr unter die Frau zu bringen und da auch die Berührungsängste zu nehmen.
Es ist mittlerweile ein Erzählstrang über viele Podcasts von mir darüber, dass ich dann immer wieder als Replik behaupte, die Männer machen es einfach nur, sie können es gar nicht besser, sondern im Gegenteil eher. Ich glaube, Investments sind besser in Frauenhand. Das ist meine persönliche empirische Beobachtung über viele, viele Jahre im Kapitalmarkt. Die Männer tun es halt einfach und reden dann irgendwie drüber, aber jetzt weniger mit Strategie, sondern einfach so. Ohne groß nachzudenken, so wie bei den Top-Job-Besetzungen, die man immer wieder hört, mache ich halt und zur Not fliege ich wieder raus, währenddem die Frau vielleicht eher doch ein paar Nachdenkrunden dreht, weil sie es gescheit machen will. Ne?
Das ist so, das kann ich total bestätigen. Genau, da ist, glaube ich, das Überdenken und Zerdenken ist eher bei Frauen zu finden. Also nicht nur, es gibt ja immer auch solche Männer, die da sehr vorsichtig sind, aber tendenziell sehe ich das auch bei Frauen, da muss man alles sehr gut und perfekt machen und manchmal hilft es aber auch, unperfekt anzufangen, weil was passiert denn schon? So ganz so schlimm ist es meistens nicht und man kann ja Strategien jederzeit ändern, man kann jederzeit umschichten in einem Depot, das ist ja jetzt alles nicht meistens nicht so ein, so eine Tragödie und vielleicht, wenn ich da noch ein anderes Beispiel bringen darf, bitte, wo ich auch sehr stark den Unterschied zwischen Männern und Frauen wahrgenommen habe. Ich habe ja ein Team geleitet als Head of Investment für eine große Fondsgesellschaft, wo wir auch also Milliardenfonds aufgebaut haben. Und ich habe da so einen krassen Unterschied gesehen bei Bewerbern zwischen jungen Männern und jungen Frauen, wenn wir da eben so Analysten und so, die eher frisch von der Uni kamen oder vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung hatten. Es kamen wirklich die jungen Männer da rein mit einem Selbstbewusstsein und haben auch erzählt, was sie nicht alles können und Summen gefordert, wo ich sage, ja, ich habe jetzt ja ein Jahr schon gearbeitet und habe eine Top-Ausbildung, also ich bin das wert. So, ne? Und dann kamen junge Frauen, die waren nicht schlechter ausgebildet, ganz im Gegenteil, die haben vielleicht noch mal mehr Praktika und Zusatzausbildungen da gemacht, aber trotzdem saßen die da und waren so, ja, ich denke, also das war so ganz eine andere Einstellung, vielleicht wäre es in Ordnung, wenn ich das so könnte, also das war, das tat mir manchmal so leid und ich würde sagen, einfach komm, Mädel, jetzt trau dir das zu, du kannst das, spuck's aus, sag, hab Selbstbewusstsein. Also ich merke das einfach, also ich habe das immer wieder gemerkt, dass da Frauen sehr, sehr zurückhaltend sind, sehr vorsichtig sind, oft vielleicht niemanden auf die Füße treten wollen. Auch dann, ich habe mal gelesen, das kann vielleicht auch da reinspielen, dass Frauen eher dazu erzogen werden, gefallen zu wollen. Das heißt, wenn man dann was sagt, was andere dann vielleicht so unverschämt befinden könnte, was ja eh nicht ist, ne? Aber das ist, das haben Frauen große Ängste davor. Und da möchte ich auch helfen, das abzubauen. Das wäre mir wichtig, dass da Frauen genauso auftreten wie Männer.
Ich glaube, da ist eh schon sehr, sehr viel passiert in den vergangenen Monaten, würde ich mal sagen, weil es ist eine sehr junge Entwicklung. Und da sind auch sehr viele so Coaches wie du sehr stark positiv dran beteiligt. Und da möchte ich jetzt noch eine Wahrnehmung von mir, die ich in Österreich habe, das habe ich auch im Podcast manchmal gesagt, auf deine Deutschland-Erfahrungen umlegen und bin interessiert, was du dann sagen wirst. Denn ich denke, in Österreich Finanzbildung ist weiblich geworden. Es sind Frauen wie du, die sich darum kümmern, die absoluten Business-Hintergrund haben und sich dann dem Thema verschreiben. Nimmst du das in Deutschland auch wahr, dass es frauendominiert ist, was jetzt da so quasi die Entwicklung hin in deinen Job betrifft?
Ja, ich nehme das wahr, dass immer mehr Frauen kommen. Es ist ja so, dass gerade auf Social Media und so, da gibt es ja ein paar sehr erfolgreiche Accounts, da aber auch, ja, ist noch ausgeglichen, hätte ich jetzt so gesagt. Ich nehme den Trend wahr, dass es immer mehr Frauen werden. Also die auch sichtbar sind, die man dann auch auf diversen Social Media Kanälen findet und so. Und die, was glaube ich vielleicht der Unterschied ist, dass Frauen noch mehr, da hast du recht, mehr diese Bildung vorantreiben wollen, eben ohne diesen Eigennutzen zu haben, da verdiene ich jetzt viel Geld daran. Ich glaube, wenn Männer das so machen, haben die oft noch trotzdem, was ja auch irgendwie vernünftig ist, die sagen, na, klar mache ich das, gebe ich da ein bisschen weiter, aber ich muss eben schauen, wie ich das für mich monetarisiere. Und Frauen haben da teilweise mehr diesen
mehr Gefühl dabei.
Ja, genau. Zugang.
Ja. Ich möchte noch einen Punkt, den schleppe ich jetzt mit im Kopf die letzten 5 Minuten, weil du da was ganz Wesentliches gesagt hast, das möchte ich noch rausarbeiten kurz. Ich glaube, ein Punkt, den viele Leute, die keine gute Beziehung mit dem Kapitalmarkt oder mit der Geldanlage haben, im Hinterkopf haben, ist, dass man da was abschließt und das gilt fürs ganze Leben und da kommt man dann nicht mehr raus. Mittlerweile gibt es ja viel modernere Möglichkeiten, dass man mit ganz kleinen Beträgen mal beginnen kann. Und da behaupte ich, der Einstiegszeitpunkt ist immer der richtige, weil die Glaskugel haben wir alle nicht. Und man kann ja on the job lernen. Und mir ist dieses Skin in the Game, wie der Börsevorstand Christoph Boschan immer sagt, und ich habe es ihm geklaut, also wirklich auch ein bisschen mit Real Money dabei sein, jeder, wie es sich halt gut an. Schon ein Punkt, oder? Dass man noch immer den Glauben hat, man schließt der Lebensversicherung ab und das war's dann. Einmal den Fehler gemacht und ich komme nie wieder raus.
Genau, aber so war das ja auch. Ne? Das muss man auch sagen, dass das bisher auch häufig so war. Und ich habe bei Klienten und Klientinnen, ich sage mal über 40, die kommen alle mit diversen Versicherungen daher, die und wenn man dann mal anschaut, was haben sie eingezahlt und was ist da, das ist meistens nicht gar so erfreulich, aber da habe ich wirklich das Thema, wie komme ich da raus und was mache ich dann und lege ich das still und das ist auch ganz häufig die Kern meiner Arbeit, dass wir das dann da analysieren und was wären die Alternativen und so, aber wie du sagst, das muss heute nicht mehr so sein, da hat sich so viel getan in den letzten Jahren. Ich habe ja auch da Podcast-Folgen von dir gehört, wo du sagst, du hast noch per Telefon geordert und so, ne? Heute macht man das über die Handy-App, das ist wirklich ganz easy geworden. Das kann man ganz machen, wenn man eine Banküberweisung durchführen kann, dann kann ich auch eine Aktie oder ein ETF oder was auch immer kaufen. Und da ist kein großer Unterschied dabei. Und wie du sagst, man kann das mit ganz kleinen Beträgen machen. Dann höre ich dann das Argument, naja, aber dann zahlt sich's ja nicht aus. Aber warum soll ich sie nicht auszahlen? Ne? Weil ich meine, wenn man eh so wenig Geld hat, dann sind vielleicht auch 1.000 Euro gut, die ich mal da zusammenspare und kann mir damit irgendwann mal was aufbauen. Deswegen, also das Argument, meine zählt nicht, dass man viel Geld dafür braucht, und eben, dass man nicht mehr rauskommt, das stimmt auch nicht. Man kann jederzeit auf Stopp drücken, pausieren, umändern, erhöhen, reduzieren, aufhören, hat man alles in der Hand.
Genau, das wird viel zu selten gesagt, deswegen war das eine perfekte Gelegenheit, das gerade im Gespräch mit dir vorzuholen. Ich bin eh schon am Ende meiner Fragenrunde und komme so zu den klassischen Schlussfragen. Ich habe auch rausgehört, du hast ein paar Podcasts gehört, das macht mich stolz. Das heißt, du kennst auch schon die Schlussfragen und eine davon ist die, du hast ja den Job, den du jetzt machst, ja auch ziemlich weitgehend selbst gebastelt, aus den Learnings über dich selbst, deinen eigenen Stärken. Was ist das, was dir jetzt dran taugt, liebe Sabine?
Dass ich etwas im Leben von anderen direkt bewirken kann. Ich habe ja sehr viel vorher für institutionelle Investoren angelegt. Wenn man dann für irgendeine Pensionskasse, Versicherung oder sonst irgendwie arbeitet, dann klar, das waren auch alles spannende Zeiten, aber man merkt oder bekommt das natürlich nicht so mit, was man da vielleicht bewirkt. Und das ist das Schöne jetzt, wo ich mit Menschen 1:1 arbeite, dass ich sehe, wie sich da das Leben verbessert von denen, wie die auf einmal glücklicher sind, wie man einen anderen Zugang hat, wie man plötzlich einen Plan hat, irgendwas aufzubauen oder auch vielleicht mal berechnet hat, wann man eigentlich schon in Pension gehen kann. Und das sind so diese kleinen Momente, die mich wahnsinnig glücklich machen, wenn ich da eben im Leben von anderen jetzt irgendwie was bewirken kann.
Das klingt doch super, das wäre fast schon ein Schlusswort. Aber ich habe noch die Frage, ob du deine, unter Anführungszeichen, S-Immo-Immobilien in Berlin noch manchmal als Fußgängerin vorbeigehend besuchen tust.
Ja, also sehe ich regelmäßig natürlich da die Immobilien, weil also die S-Immo hat ja ein sehr, sehr großes Portfolio gehabt, muss ich leider sagen. Ne? Die haben ja jetzt da durch diese Übernahme und die ganze Geschichte, hast du ja auch schon erwähnt, durch diesen Squeeze-Out und so weiter, die haben ja auch das Deutschland-Portfolio verkauft. Das heißt, ja, da ich sehe halt ehemalige Immobilien, an denen ich hier, gerade in Charlottenburg, gibt es die an jeder Ecke.
Und das war für mich eher auch so ein Memory, wie du das Wort Charlottenburg gesagt hast. Genau, ja.
Total, ja, also hier um die Ecke, da Kohlmannstraße, überall. Das sind überall ehemalige Immobilien von der S-Immo, die ich natürlich kenne. Und habe ja auch in einer S-Immo-Immobilie einige Zeit gewohnt, einige Jahre. Deswegen, ja, also sie sind natürlich da. Ich laufe regelmäßig vorbei, freue mich auch, habe da ganz großartige Erinnerungen dran. Aber jetzt sind sie ja eben großteils leider in anderen Händen. Und mal sehen, wie es hier weitergeht.
Wunderbar. Ich wünsche, es wird ein schöner Winter werden, sage ich jetzt mal an. Ich wünsche dir wunderbare Skitage. Ich spiele schon meine Abspannmusik. Ich wünsche Erfolg bei der Suche in Palma de Mallorca. Und ich bin überzeugt, dass du mit der Idee, deinem Businessmodell absolut goldrichtig und time to market liegst. An euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine, glaube ich, maximal inspirierende Folge mit einer ganz lieben Kollegin aus Berlin. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, Christian. Ich verabschiede mich auch von allen Hörern und Hörerinnen. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte.
Wunderbar, es hat riesig Spaß gemacht. Tschüss und Baba.